Während der Hochstand der Protestierenden erhöhen sich stärker die
Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2022, Folge 35. Die Verdammten. Von Nico Fried aus Stern Nummer 37 vom 8. September 2022. Gelesen von Florian Eib. Miese Umfragen, wachsende Unruhe. Die Ampelkoalition steht unter Druck. Mit dem neuen Entlastungspaket stellt die Regierung den Bürgern die Vertrauensfrage. Olaf Scholz pflegt eine Marotte. Man kann das immer wieder sehen, wenn man dem Kanzler durchs Land folgt, wo er sich den Bürgern stellt, sei es in Lübeck, Neuruppin, Magdeburg oder Essen. Er spaziert dann gern zwischen den Zuhörern herum, hält das Mikrofon in der rechten Hand und wenn er mit einer Antwort fertig ist, drückt er mit der linken Hand fest auf die weiche Schaumstoffhaube. Es sieht aus, als wolle er der Botschaft, die er in das Mikrofon gesprochen hat, noch eine Mütze aufsetzen, ehe sie davonfliegt. Scholz weiß, wie stark draußen im Land der Gegenwind bläst. Der Kanzler verschweigt nicht, dass schwere Zeiten auf das Land zukommen. Trotzdem bemüht er sich seit Wochen um Optimismus. Er findet, dass seine Regierung eigentlich alles richtig gemacht hat. Aber die Regierten sahen das zuletzt ganz anders. Noch nie war die Zufriedenheit mit der Ampelkoalition laut einer Umfrage so niedrig wie im August. Auch in der Einzelwertung fand man vor den Namen der Protagonisten Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner nur Minuszeichen. Worte allein reichen also nicht. Jetzt liegt ein neues Angebot an die Bürger auf dem Tisch. 65 Milliarden Euro. Die Regierung hat ihren Einsatz gegenüber den ersten Entlastungspaketen mehr als verdoppelt. Am vergangenen Wochenende rangen Scholz und die Koalition 22 Stunden lang. Die Ampel verhandelte eine Art neuen Koalitionsvertrag. Die SPD trägt jetzt jene Steuerpläne Lindners mit, die sie noch jüngst heftig kritisiert hatte. Die Liberalen machen mit bei einem massiven staatlichen Eingriff in den Strommarkt. Und die Grünen verzichten auf die eigentlich fällige Erhöhung des CO2-Preises. Entlastung geht jetzt vor Klimaschutz. Zu viele Krisen auf einmal. Trotzdem nagen die Zweifel. Es reicht einstweilen mit Ach und Krach für den Zusammenhalt der Koalition, aber reicht es auch für den der Gesellschaft? Unterhaken ist das neue Lieblingswort des Kanzlers. Doch die Lockerheit, die Scholz, Lindner und Habeck noch Tage zuvor bei der Kabinettsklausur zur Schau getragen hatten, ist verflogen. In Meseberg war abends noch fröhlich gegrillt worden. Die Stunden im Koalitionsausschuss beschrieb Grünen-Chef Omid Nuripur dagegen als lang und zeitweilig aufreibend. Von der harten Nacht gezeichnet präsentierte der Kanzler, was seine Regierung zu tun gedenkt, um die Bürger einigermaßen unbeschadet durch den Winter zu bringen. Deutschland steht zusammen in einer schwierigen Zeit, so Scholz. Was er nicht sagte, wie viel davon Prognose ist und wie viel Hoffnung. Jetzt können die Spitzen der Regierung nur abwarten, ob das Paket seine Wirkung entfaltet, in der Wirtschaft, auf den Märkten, aber vor allem bei den Bürgern. Wenn nicht, haben alle ein sehr großes Problem. Oder wie Scholz sagen würde, ein sehr, sehr großes Problem. Denn es geht längst nicht mehr um ein paar Umfrageprozente. Nicht um den Machterhalt der Koalition. Die wichtigste Frage, die sich stellt, ist die Systemfrage. Kann die Demokratie, die so lange Wohlstand und Sicherheit gewährte, in einem wirtschaftlichen Zermürbungskrieg bestehen, den ihr der russische Autokrat Wladimir Putin aufzwingt? Die Koalition kämpft mit den Folgen eines Krieges, dessen Verlauf sie kaum beeinflussen kann. Die Ampel, die sich der Unterstützung der Ukraine und der Ächtung Russlands verschrieben hat, muss ihre Bürger bei Laune, die Wirtschaft am Laufen und ihre Reihen geschlossen halten. Niemand weiß, wie lange das alles dauert. Um 8.30 Uhr hatte Scholz am Samstag erst Habeck und Lindner zum Sechsaugengespräch empfangen. Trotzdem dauerte es danach noch einen Tag und eine Nacht. Am Ende stellen Scholz und die Regierung den Bürgern die Vertrauensfrage. Nur dass es nicht um Ämter geht. Die Gefahr ist viel größer. Wenn die Regierung das Vertrauen verliert, hat Wladimir Putin gewonnen. Hat dieser Schwund vielleicht schon begonnen? Und woran erkennt man ihn? Berlin, Landesverband der Verbraucherzentrale. Hier wird Energieschuldenberatung angeboten. Schon vor dem Anstieg der Gas- und Strompreise war der Bedarf groß, sagt Martina Münch. Doch seit dem vergangenen Dezember kommen immer mehr Anfragen. Energiearmut nimmt im Moment eine ganz andere Dimension an, sowohl was die Anzahl der betroffenen Haushalte als auch die finanziellen Aufwendungen betrifft, sagt Münch. Es gibt Rentner, die bisher einigermaßen über die Runden gekommen sind, aber schlagartig zahlungsunfähig werden, wenn der Energieversorger 1.500 Euro Nachschlag verlangt. Der Anteil der Ruheständler an den Ratsuchenden hat sich verdoppelt. Aber häufig sitzen auch Arbeitnehmer mit niedrigen Gehältern vor einer der drei Beraterinnen. Bei manchen hat sich die Abschlagszahlung plötzlich von 100 auf 300 erhöht. Ein Berater in der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat neulich der ARD von weinenden Menschen an der Hotline erzählt. Er höre schon mal den Satz: Wenn jetzt die Gasrechnung noch kommt, dann nehme ich mir den Strick. Es sei wichtig, den Ratsuchenden zu zeigen, wie sie frühzeitig und aktiv in der aktuellen Situation handeln können, sagt die Verbraucherberaterin Münch. Schon jetzt hätten viele Anspruch auf einmalige oder ergänzende Sozialleistungen, wenn der Bedarf nachgewiesen werden kann. An wen sie sich da wenden sollten und welche Formulare auszufüllen sind, werden die Beraterinnen noch oft erklären müssen. Münch erwartet, dass der Andrang in ihrer Zentrale noch größer wird, allen Entlastungspaketen zum Trotz. Lindner erwartet eine Lawine. Das ist die Lage. In der Koalition kennt man solche Geschichten. Es sei die schwierigste Situation in meinem politischen Leben, sagt ein Regierungsmitglied, das schon einige Jahre dabei ist. Christian Lindner wird aus dem Koalitionsausschuss mit den Worten zitiert: Auf unser Land rollt eine Lawine zu. Auch in der Regierung lesen Sie die Umfragen, wonach 87% der Bürger sich wegen der hohen Preise jetzt schon einschränken, 55% bis Ende des Jahres wirtschaftliche Nachteile erwarten. Und Sie erleben, wie sich an einzelnen Orten Widerstand formiert. Am Montagabend zum Beispiel in Leipzig, mit Demonstrationen von links und von rechts. Im Osten Deutschlands schwindet der Rückhalt für die Sanktionen gegen Russland schneller als im Westen. Noch bewegen sich keine Massen zu den Protesten. Aber ob das so bleibt? Sammeln sich bald auch in Berlin 70.000 Unzufriedene wie zuletzt in Prag? Oder noch mehr? Gezielte Hilfen sollen jetzt die Menschen unterstützen und die Gemüter beruhigen. Geld für Studenten und Rentner, eine Strompreisbremse. Die Zahl der Wohngeldberechtigten soll auf rund 2 Millionen Menschen fast verdreifacht werden. Es gibt Heizkostenzuschüsse, eine Kindergelderhöhung, den Abbau der kalten Progression und höhere Regelsätze beim künftigen Bürgergeld. Als Devise hat Scholz ausgegeben: You'll never walk alone. Niemand wird allein gelassen. Angela Merkels berühmten Satz »Wir schaffen das« vermeidet Scholz und sagt ihn doch gelegentlich auf Umwegen. Das klingt so: All die Entscheidungen, die wir in den letzten Wochen und Monaten getroffen haben, sind dazu geeignet, dass genau dieses Ziel, dass wir als Land den Winter überstehen können und das für unsere Volkswirtschaft hinbekommen, auch wirklich schaffen können. Aber stimmt das auch? Es vergeht kaum ein öffentlicher Auftritt des Kanzlers, bei dem Scholz nicht die Geschichte erzählt, wie er gleich nach seinem Amtsantritt im kleinen Kreis die Frage stellte: Was passiert, wenn wir kein Gas mehr bekommen? Es habe keine Pläne der Vorgängerregierung gegeben, sagt Scholz, erwähnt aber nie, dass er in dieser säumigen Regierung Vizekanzler war. In Meseberg, nach der Kabinettsklausur, rühmte sich Scholz, seine Regierung habe mit allen notwendigen Entscheidungen rechtzeitig angefangen. Hätten wir das nämlich getan, als die öffentlichen Debatten zu den Themen jeweils losgegangen waren, wäre es immer schon zu spät gewesen. Ein Mann ist seiner Zeit voraus. Am Wochenende legte sich der Kanzler mit Blick auf die Energieversorgung fest: Wir werden durch den Winter kommen. Tatsächlich hat die Bundesregierung Gegenmaßnahmen herbeigeführt, die kaum ein Branchenbeobachter für möglich gehalten hätte. Die Aussichten, bei der Energieversorgung wieder in ein ruhigeres Fahrwasser zu gelangen, sind zu Herbstbeginn deutlich besser als erwartet. Ein neues Gasspeichergesetz wurde durchgepeitscht, der große Speicherbetreiber in Rheden, der Gazprom gehörte, wurde treuhänderisch dem Bund unterstellt. Flüssiggasterminals, bislang verpönt, werden nun in Rekordzeit gebaut, neue Pipelines verlegt. Das Energiesicherungsgesetz verpflichtet das ganze Land zum Sparen, am besten 20% der Energie. Der Gasverbrauch ist, auch wegen des heißen Sommers, um fast 15% zurückgegangen. Die Gasspeicher sind voll. Doch die Zahlen haben eine Kehrseite. Gas ist da, aber es ist viel zu teuer. Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, warnte in Meseberg, die Substanz der deutschen Industrie sei bedroht. Deren Gasverbrauch habe zwar im Juli um 21% unter dem Verbrauch des Vorjahresmonats gelegen, das aber liege auch an einem dramatischen Produktionsrückgang. Da konnte der Wirtschaftsminister nicht widersprechen. In den betroffenen Industriezweigen erlebe man wohl einen Strukturwandel und unter großem Druck könne auch ein Strukturbruch passieren. Soll heißen, das Ende von Industriebetrieben und der Verlust von Arbeitsplätzen. Die besten Nachrichten kommen von den deutschen Gasspeichern. Am vergangenen Samstag waren sie zu mehr als 85% gefüllt, obwohl Putin wieder einmal den Gashahn der Nord Stream 1 Pipeline abgedreht hatte. Ein solch hoher Stand wurde erst für den 1. Oktober erwartet. Selbst der Speicher Rheden, der rund 2 Millionen Haushalte mit dem Brennstoff versorgen kann und noch im Juni nahezu leer war, wies Anfang dieser Woche gut 69% auf. Allerdings decken die Vorräte der 47 deutschen Untertagespeicher gerade mal ein Viertel des Bedarfs. Und der private Gasverbrauch stieg zuletzt wieder. Dabei beginnt der Herbst gerade erst. Die größte Hilfe kam von europäischen Partnern. Die Niederlande und Norwegen liefern bis zum Anschlag, dazu noch Belgien. Ab Herbst soll zudem LNG-Gas über Frankreichs Terminals nach Deutschland fließen. Die ersten zwei deutschen Flüssiggasterminals entstehen gerade in Wilhelmshaven und Brunsbüttel und sollen Anfang 2023 in Betrieb gehen. Habecks Wirtschaftsministerium hat für die Anlandung der minus 162 Grad kalten Importware 5 Spezialschiffe chartern lassen. Geht alles glatt, könnten die ersten beiden Terminals bis März rund 10% des deutschen Gasbedarfs decken, mit noch einmal so viel Luft nach oben. Die beteiligten Unternehmen, Uniper, RWE, EnBW und VNG, haben nach eigenen Angaben bereits in 20 Ländern der Welt ausreichend Flüssiggas besorgt. Nur eines ist offen: wann das Gas endlich wieder billiger wird. Auf dem Strommarkt will die Regierung nun zu radikalen Mitteln greifen. Gewinne, die nur anfallen, weil der Preis für Gas so hoch ausfällt, sollen abgeschöpft und zur Entlastung der Verbraucher eingesetzt werden. So einfach wie es klingt, ist das Hin- und Herschaufeln der Milliarden allerdings nicht. Es ist ein heikles Vorhaben. Die Bundesregierung setzt zuerst auf eine europäische Lösung. Die kann dauern. Doch allzu lange will der Kanzler nicht warten. Wenn die EU nicht zu Potte kommt, planen Scholz und Habeck den nationalen Alleingang. Das ist in einem komplizierten Markt riskant. Doch für die Bundesregierung hängt von diesem Schnitt einiges ab, weil die Betriebe unter den hohen Strompreisen ächzen. Noch Luft nach oben. Reicht das alles? Selbst Koalitionäre sind skeptisch. SPD-Chefin Saskia Esken, diesmal an Lindners Widerstand gescheitert, stellte den nächsten Angriff auf die Schuldenbremse in Aussicht, falls weiteres Geld benötigt wird. 65 Milliarden plus die 30 Milliarden Euro aus den ersten Paketen sind viel Geld. Gemessen an den Konjunkturpaketen in der Corona-Krise, die insgesamt bei rund 370 Milliarden Euro lagen, hat die Regierung noch Spielraum. Den könnte sie bald brauchen. Wir steuern auf eine Rezession zu, sagt Sebastian Dullien. Wie stark sie wird, hängt noch davon ab, wie das Entlastungspaket am Ende umgesetzt wird. Dullien ist Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Vor allem zwei Faktoren würden darüber entscheiden, wie stark die Rezession ausfalle, sagt er. Auf der Nachfrageseite hänge es davon ab, was die Expertenkommission empfiehlt, die laut Entlastungspapier über die Gaspreise bei Privathaushalten beraten soll. Die Hälfte der Bevölkerung wird 8-10% ihres Einkommens zusätzlich fürs Heizen ausgeben müssen, wenn es keine konkrete Entlastung für Gaskunden gibt. Dafür müssen viele ihren Konsum einschränken, was erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Volkswirtschaft hätte. Aber auch angebotsseitig ist noch offen, wie sich die Konjunktur entwickelt. Ob energieintensive Unternehmen ihre Produktion nur runterfahren oder ganz stilllegen. Mindestens zwei harte Winter liegen vor uns. Danach könnten die Energiepreise wieder sinken, je nachdem, wie der Ausbau alternativer Energiequellen vorangeht und wie sich der Krieg entwickelt, sagt Dullien. Es könne zu einer gigantischen Rezession kommen, wenn die Politik nicht aktiv gegensteuere. Bisher tue sie das nicht ausreichend. Die nächste Nachtsitzung komme bestimmt, heißt es auch bei Leuten, denen am Tag danach noch die Müdigkeit im Gesicht stand, aber wahrscheinlich erst nach den Landtagswahlen in Niedersachsen am 9. Oktober. Oder doch früher? Denn da ist noch die Frage eines längeren Betriebs der Atomkraftwerke. Das könnte für die Grünen zum Belastungstest werden. Sollen sie nach Waffenlieferungen und Bundeswehrmilliarden noch eine Kröte schlucken? In Klimafragen wird immer vor den Kipppunkten gewarnt, davor, dass Verschlechterungen nicht mehr zu stoppen sind, wenn diese kritischen Marken erreicht sind. Das Gleiche gilt auch fürs politische Klima. Irgendwann ist eine Zumutung die eine Zumutung zu viel. Manche treibt nun die Sorge um, wie lange die Koalition noch hält. Natürlich zeigt immer jeder auf den jeweils anderen. Ein Grüner, der schon viel erlebt hat, warnt davor, dass Christian Lindner sich bisher immer vom Acker gemacht habe, wenn es richtig ernst wurde. Als es mit FDP-Parteichef Philipp Rösler bergab ging, warf der Generalsekretär Lindner hin. Als es in den Jamaika-Sondierungen hakte, zog der Parteichef Lindner die Reißleine. Wie lange hält der Finanzminister Lindner durch? Hält Habeck durch? Lindner aber machte auch nach dem kräftezehrenden Koalitionsausschuss nicht den Eindruck, dass er unter seinem Amt leide. Im Gegenteil, stolz verwies er darauf, dass alle Ausgaben sein Vorhaben nicht gefährdeten, 2023 wieder die Schuldenbremse einzuhalten. Das beruhigt die eigene Fraktion. Bei den FDP-Abgeordneten kommt das neue Paket gut an. Die Maßnahmen seien angemessen, heißt es da, aus liberaler Sicht ein starkes Ergebnis. Ein echtes Problem, so sehen es einige in der Fraktion, hätten jetzt die Grünen. Deshalb könnten die Liberalen auch umgekehrt die Frage stellen, wie lange hält der Wirtschaftsminister Habeck durch? Auch der Umfragekönig, der Kanzler der Herzen, ist unter Druck geraten. Der Ärger um die Gasumlage ging mit ihm nach Hause. Er hatte es immer gewusst, immer davor gewarnt. Eines Tages würde dieser Moment kommen. Ein Fehler, ein Patzer, weil irgendwann jede Welle bricht. Jetzt war es soweit. Mit einer gewissen Vorfreude hatte die Konkurrenz erwartet, wie dieser angeschlagene Vizekanzler nun auch noch die Verlängerung der AKW-Laufzeiten durchdrücken müsste, ausgerechnet jetzt. Wochenlang hatten die Netzbetreiber auf seinen Wunsch hin durchgerechnet, wann, wie und ob im Winter ein Blackout nur mit Strom aus den letzten drei deutschen Meilern abzuwenden wäre. Das Ergebnis des Stresstests stellte Habeck sogar mit Krawatte persönlich vor. Wir haben genug Energie in Deutschland. Die beiden süddeutschen Kernkraftwerke werden lediglich als Reserve für den Notfall vorgehalten. Ein guter Kompromiss? Die eigenen Leute hat Habeck damit beruhigt, die Liberalen noch nicht ganz. Sie hatten just am selben Tag ihre neue Plakatkampagne für die Wahl in Niedersachsen vorgestellt. Atomkraft. Wer FDP wählt, wählt sichere Stromversorgung. Der politische Stresstest hat gerade erst begonnen. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion Telefon 040 3703 7242. Blindenzeitschrift @stern.de. Herstellung Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2022. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Bank für Sozialwirtschaft. IBAN DE 50 8602 0500 0001 8325 01. BIC B F S W D E 33 L P Z.